Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es findet gerade ein Kampf der Giganten statt. Und die Folge dieses Gefechts könnte unsere digitale Welt erschüttern und unseren Alltag für immer verändern. Apple und das Softwareunternehmen Epic Games, das ist die Firma hinter dem Spielhit Fortnite, kämpfen nämlich um die Macht über das Gerät, das wohl den digitalen Alltag der meisten Menschen bestimmt, dem Smartphone.
Aber von vorn, was war passiert? Nun, normalerweise ist es so, dass alle Betreiber von Apps, die auf dem Apple-Smartphone, sprich dem iPhone, laufen, immer 30% an Apple abtreten müssen, wenn jemand die App kauft, als auch wenn jemand innerhalb der App etwas kauft. Epic Games ist da ausgeschert und hat in dem weltweit bekannten Computerspiel Fortnite die Möglichkeit eingebaut, an Apple vorbei direkt Transaktionen zwischen SpielerInnen und Epic durchzuführen.
Und das war quasi die erste Kampfhandlung, dann ging es Schlag auf Schlag. Apple sperrte Fortnite auf iOS. Epic reichte Klage gegen Apple bei einem kalifornischen Bezirksgericht ein mit dem Vorwurf, Apple wolle den Markt kontrollieren, den Wettbewerb behindern. Und daraufhin drohte Apple dann, laut Epic, der Firma den kompletten Zugang zu iOS zu sperren, was eine sehr harte Drohung ist, denn ein anderes Standbein neben Fortnite von Epic ist der Vertrieb einer Software zur Herstellung von Spielen auf iOS und die würde dann auch nicht mehr funktionieren.
Ja, und ob Epic das Apple-Monopol aufbrechen kann, das war für uns die spannende Frage, zumal auch hier in Europa das Unternehmen Spotify vor einigen Monaten ebenfalls mit dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung Beschwerde gegen Apple eingereicht hat, allerdings hier in Europa bei der EU-Kommission. Wir haben darüber mit Justus Haukapp gesprochen. Er ist Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics und ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung.
Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ob er seine Beschwerde überhaupt für gerechtfertigt hält.
Ich würde sagen, da ist tatsächlich was dran. Es ist ja so, dass wenn man sich ein iPhone oder ein anderes Gerät von Apple zulegt, man dann eben in diesem geschlossenen System ist als Nutzer und keine Auswahlmöglichkeiten mehr hat. In der ökonomischen Theorie spricht man da über wettbewerbliche Engpässe, also Competitive Bottlenecks oder Flaschenhälse. Das heißt also, wenn jetzt ein Hersteller einer bestimmten App oder ein Programmierer bestimmte Nutzer erreichen will, kann er nur noch sozusagen durch den Apple App Store gehen und ist deswegen abhängig von ihm. Und umgekehrt sind die Nutzer auch abhängig von Apple, wenn sie sich einmal in dieses Universum begeben haben. Und von daher ist das schon gerechtfertigt, dass da eine Kontrolle auch ausgeübt wird.
Und ist der spannende Punkt hier alleine nur, dass es keine Alternative zum App Store gibt oder spielt auch die Rolle, dass Apple von jeder Transaktion 30% mit eine Rolle oder ist das sozusagen da außen vor?
Nee, das ist natürlich einer der Kernkonfliktpunkte, dass sie sagen, wenn wir die Apple-Nutzer erreichen wollen, müssen wir ja in den App Store und dann wird man eben mit dieser nicht gerade kleinen Gebühr belegt. Das ist der große Konflikt, dass sie sagen, das ist eigentlich zu teuer.
Das heißt, es geht nicht nur um dieses geschlossene System an sich, sondern es geht vor allem um den Preis?
Das hängt natürlich miteinander zusammen ein bisschen. Wenn wir uns vorstellen, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, die Apple-Nutzer zu erreichen, dann wäre es für Apple natürlich ungleich schwieriger, 30% durchzusetzen.
Aber jetzt mal mit Blick auf Europa, wenn wir diese beiden Sachen nehmen. Es gibt also eine Plattform, die erlaubt nur eine, nämlich den eigenen App Store und nimmt diese 30%. Sollte und vielleicht auch könnte die EU die Geschäftspraktiken von Apple für wettbewerbswidrig erklären und hätte das dann auch eine Signalwirkung?
So wie ich die Europäische Kommission jüngerer Zeit kennengelernt habe, sind die nicht zögerlich, auch den Internetgiganten die Stirn zu bieten. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es da eine Entscheidung gegen Apple geben wird. Das könnte dann natürlich so aussehen, dass man sagt, ihr müsst auch alternative App-Stores zulassen in eurem System, damit da ein gewisser Wettbewerb eben entsteht und die Nutzer größere Wahlmöglichkeiten haben.
Das heißt, sie könnte eventuell auch Preiskalkulationen vorschlagen oder würden Sie eher sagen, dass es naheliegend ist, Apple dazu zu zwingen, andere App-Stores zuzulassen, das geschlossene System also aufzubrechen?
Das Zweite ist naheliegender. Die Behörden tun sich immer schwer und machen das auch nicht gerne, die Preise selber zu kalkulieren. Was ist schon genau der faire Preis? Das ist, jeder findet einen anderen Preis fair. Letztendlich haben wir auch ein System, was sich immer weiterentwickelt. Also ich glaube, sie würde eher eine strukturelle Maßnahme bevorzugen, sagen, wir hätten gerne eine Lösung, wo wir uns dann im Nachhinein nicht weiter darum kümmern müssen. Und das wäre eben, wenn man sagt, na, ihr müsst auch andere App-Stores zulassen, dann wird man schon sehen, welcher Preis sich herausbildet im Wettbewerb. Aber wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, jetzt jeden einzelnen Preis zu überprüfen und den einzuschätzen als fair oder unfair.
Jetzt sagt ja Apple auf diese Idee, dass man auch andere App-Stores zulassen sollte, immer wieder, naja, aber auf diese Weise, also wenn die Apps nur über Apple zugelassen werden, sei das besonders sicher und vertrauenswürdig. Mal von der technischen Diskussion abgesehen, kann das in so einem Verfahren als Argument gelten oder ist das schon so als Feigenblatt erkennbar?
Das kann als Argument gelten. Es wird sicherlich auch nicht so sein, dass zwangsläufig Apple dann jeden App-Store zulassen wird müssen. Sie können sicherlich Vorgaben machen, dass sozusagen die Integrität des Gesamtsystems geschützt bleibt. Aber Sie können nicht sagen, der Einzige, der diese Kriterien jemals erfüllen kann, ist unser eigener App Store.
Unabhängig von dieser konkreten Situation betrachten ja viele die Marktmacht der großen Internetkonzerne generell als Gefahr. Und immer wieder ist auch die Rede davon, dass man die Konzerne zerschlagen müsse, so wie man es früher mit Monopolen getan hat. Und andere meinen wieder, wie zum Beispiel auch die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, eine Zerschlagung sei keine so gute Idee. Ist denn diese Überlegung, Konzerne zu zerschlagen, überhaupt eine sinnvolle Fragestellung?
Das ist eine interessante Fragestellung, aber im Ergebnis ist die Welt hier im Bereich des Internets doch ganz anders als in der, sag ich mal, traditionellen Ökonomie. Also nehmen wir das App Store Beispiel, stellen wir uns vor, wir sagen, du darfst zwar Handys oder Smartphones herstellen, aber den App Store, den darf jemand anderes nur betreiben, der wäre ja keinem geholfen, weil dann hätten wir immer noch letztendlich einen App Store. Sicherlich wäre es besser zu sagen, andere müssen zugelassen werden. Das ist dann keine Zerschlagung, sondern eine Ermöglichung von Wettbewerb. Aber das einfache Auseinandernehmen von Unternehmen ist nicht unbedingt hilfreich. Also aus einem Monopol zwei Monopole zu machen, hilft keinem. Das heißt also, wenn wir an andere auch denken, etwa an Google, dann stellt sich die Frage, wo wollen wir denn das Unternehmen genau zerlegen, an welcher Stelle? Wenn man ihnen jetzt untersagen würde, YouTube abzugeben, ist nicht klar, dass dadurch automatisch eine Wettbewerbsverbesserung erfolgt. Die Bundesregierung als auch die Europäische Kommission setzen momentan ja stärker darauf zu sagen, wir müssen das Verhalten stärker kontrollieren, dieser Unternehmen. Und das scheint mir auch der richtige Ansatz zu sein, weil das Auseinanderreißen ist zwar sicher schlecht für die Unternehmen, das wissen wir, aber das heißt nicht, dass es automatisch gut für die Verbraucher ist.
Können Sie das noch ein bisschen genauer schreiben, wie das als Konzept funktioniert? Weil bei einem App Store Biotop könnte man sagen, da müssen auch andere zugelassen werden. Aber bei sowas wie YouTube funktioniert das ja zum Beispiel gar nicht, weil es gibt ja andere Videoplattformen, trotzdem gibt es dann ein Monopol. Gibt es, wenn also Zerschlagung nichts ist, etwas anderes, was als Alternative vielleicht schon gedacht wird?
Die Zerschlagung ist deswegen so schwierig, weil in der Ökonomie spricht man da von diesen Netzeffekten. Ich sage mal so, das ist immer wie früher in der Dorfdisco. Alle wollen da hingehen, wo alle hingehen, weil alle da hingehen. Und das hilft dann nichts. Die Hälfte der Leute sagen, ihr dürft da jetzt nicht mehr hingehen, ihr müsst woanders hingehen, weil dann die Leute wollen nun mal gerne alle zusammen sein. Und so ähnlich ist es eben auch bei Facebook. Alle sind bei Facebook, weil alle da sind, Von daher ist dieses Auseinandernehmen nicht unbedingt gut. Es gibt verschiedene Konzepte, die jetzt überlegt werden. Das eine ist zum Beispiel, dass gesagt wird, bestimmte Arten von Daten müssen Konkurrenten zur Verfügung gestellt werden, damit die auch ähnlich gute Produkte entwickeln können. Das andere, was kommen wird, ist ein stärkeres Verbot der sogenannten Selbstpräferenzierung, also dass man seine eigenen konzerninternen Angebote nicht mehr so in den Vordergrund schieben darf und die anderen dann in den Hintergrund drängen. Das spielte in dem Google-Shopping-Verfahren schon eine wichtige Rolle. Da ist eben Google untersagt worden, die eigene Shoppingbox so prominent zu platzieren, dass andere Produktvergleichsseiten eben ins Abseits manövriert wurden. Es gibt die Diskussion momentan auch um Amazon. Lancieren die oder zeigen die ihre eigenen Marken zu prominent und verdrängen dadurch andere. Und dieses Verbot der Selbstpräferenzierung, das ist etwas, was in naher Zukunft kommen dürfte, zumindest für die ganz großen Plattformen.
Das heißt aber auch, dass wir eben akzeptieren, dass das die Monopole sind, die jetzt einen öffentlichen Raum als Privatkonzerne besetzt haben. Weil lange war ja auch im Gespräch, eben selber solche Strukturen zu schaffen. Durch die Europäische Union zum Beispiel, aber das ist sozusagen jetzt klar, die sind es, die den Platz eingenommen haben.
Die sind es. Tatsächlich, natürlich könnte man Geld in die Hand nehmen und sagen, wir programmieren jetzt eine öffentlich-rechtliche Suchmaschine. Ich hätte nur ehrlich gesagt, wäre mir nicht ganz klar, ob das diejenige wäre, die dann tatsächlich auch genutzt werden würde. Und ob die nicht doch alle bei Google hängen bleiben letztendlich.
Sagt Justus Haukarp, ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung, und wir bedanken uns für das Gespräch.
Denselben Konflikt, den wir zum Aufhänger für dieses Gespräch genommen haben, zwischen Apple und Epic gibt es übrigens auch bei Google. Wir haben uns heute auf Apple konzentriert, weil bei Android-Smartphones gibt es eben auch, zumindest theoretisch, alternative App-Stores. Auf iOS-Geräten eben nur den App-Store von Apple. Da kann man also wirklich von einem Monopol sprechen. Konkurrenz ist gar nicht möglich derzeit.
Genau, und was ich jetzt interessant fand in diesem Gespräch ist, dass es offenbar wirklich so ist. Wir müssen uns damit abfinden, dass bestimmte Bereiche des eigentlich öffentlichen Lebens von privaten Betreibern, von privaten Infrastrukturen sozusagen besetzt sind und dass sich das nicht mehr rückgängig machen lässt.
Na, ich fand den Gedanken ganz spannend, die Herr Haukapp uns im Hintergrund auch noch gegeben hat, dass er gesagt, bestimmte Infrastrukturen kann man nicht zerschlagen oder auch nicht doppelt bauen, also zum Beispiel Stromnetze, da macht das gar keinen Sinn. Und da ist mir eingefallen, bei der Bahn ist es ja ähnlich, es macht gar keinen Sinn, jetzt noch ein Schienennetz zu bauen. Und als ich bei der Bahn war, dachte ich, ja, Moment mal, sind vielleicht manche digitale Infrastrukturen so wichtig, dass man das, was bei der Bahn diskutiert wird, auch hier möglicherweise wenigstens mal denken muss, nämlich eine Verstaatlichung.
Ja, da muss ich dir in gewisser Hinsicht recht geben, weil man ja auch sozusagen eine Verstaatlichung macht in Bereichen, die nicht zwingend profitabel sind. Also in der Bahn musst du ja auch Bereiche bespielen, die halt, wo du halt nicht so viel Verkehr hast. Zum Beispiel im Regionalbereich. Und wenn man jetzt sagen würde, man macht diese Netzwerke zum Beispiel eben werbefrei oder man erzielt nicht mehr die Einnahmen über das Tracking der Leute, dann hätten die natürlich möglicherweise tatsächlich auch ein Finanzierungsproblem. Und dann könnte es natürlich interessant sein, ob das jemand anders übernimmt.
Ja, also tatsächlich die Frage, welche Strukturen man da reinnehmen könnte, welche nicht, finde ich ganz spannend. Bei App Stores zum Beispiel, die sagen vielleicht nicht, vielleicht ist da Regulierung besser. Aber zum Beispiel Suchmaschinen, die ja unser Wissen ordnen, das kann man ja bei einer Google-Suche eigentlich fast gar nicht anders sagen, da wäre es vielleicht doch ein Fall.
Ja, und andererseits ist es ja so, dass man schon seit Jahren, weißt du ja auch, darüber gesprochen hat, eine alternative Suchmaschine zu schaffen. Und man hat es halt nie geschafft. Und es ist vielleicht auch gar nicht so trivial, eine gute Suchmaschine zu schaffen, die, wenn ich das mal sagen darf, mit Google mithalten darf, kann.
Wir werden also sehen, wo uns das alles noch hinführt.